hoffentlich Allianz versichert. Ja, mit diesem Werbespruch sind ganze Generationen aufgewachsen. Versicherungen stehen allgemein für Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Aber gilt das auch für mein Depot? Versicherungen sind nämlich vielfach auch an der Börse notiert. Früher galten sie als Witwen- und Waisenpapiere, konjunkturunabhängig, sicher und oft mit einer attraktiven Dividendenrendite versehen. Aber die Welt ändert sich. Sind Versicherungsaktien noch immer der Fels in der Brandung in einem Umfeld voller Klimarisiken und regulatorischen Herausforderungen? Welche Chancen und Risiken gibt es? Und worauf sollte ich als Anleger bei der Auswahl geeigneter Titel für mein Depot achten? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und um all diese Fragen zu besprechen, habe ich mir wieder einen Spezialisten ins Studio eingeladen. Es ist Thorsten Wenzel, er ist Gruppenleiter und Analyst für Versicherungswerte im DZ Bank Aktien Research. Hallo Thorsten, grüß dich und schön, dass du dabei bist.
Hallo Falco, ich danke dir für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden, ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Thorsten, die Leistungen von Versicherungen sind den meisten bekannt. Deutschland gilt ja auch gerne mal als überversichert, da kann man ja alles Mögliche machen, bis zu Glasbruch und was auch immer. Aber was sind eigentlich Versicherungsaktien und unterscheiden die sich eigentlich von gängigen anderen Werten, die ich so an der Börse erstehen kann?
Ja, in gewisser Weise unterscheiden sie sich schon von vielen anderen Branchen. Man kann ja grundsätzlich sagen, dass Unternehmen danach unterschieden werden können, welche Produkte sie anbieten. Und Versicherer bieten schon ein recht spezielles Produkt an. Eins, das man nicht anfassen kann und eines, das man im besten Fall im Nachhinein auch nicht braucht. Sie bieten eine Absicherung gegen mögliche Risiken, denen sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen ausgesetzt sind. Man will ja nicht, dass diese Risiken sich realisieren, aber man möchte im Zweifel, wenn das denn doch passiert, Versicherungsschutz gegen die ja potenziell katastrophalen Folgen haben. Die Produktion von Versicherungsschutz, die erfolgt auch recht speziell, kann man sagen. Oberflächlich betrachtet ganz einfach durch eine Deckungszusage an den Versicherungsnehmer. Die komplexe Aufgabe des Versicherungsunternehmens besteht dann darin, die zahlreichen, sehr unterschiedlichen Risiken, die versichert werden, so zu managen, dass diese Deckungszusage an die Kunden im Zweifel auch eingehalten werden kann. Und das ist nicht unbedingt eine triviale Herausforderung. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, eine wichtige Besonderheit. Anders als bei den meisten anderen Unternehmen müssen die Kunden von Versicherungsunternehmen ja zunächst mal bezahlen, erhalten dann daraufhin erst die Deckungszusage, aber noch nicht unbedingt eine Leistung. Eine Leistung erbringt der Versicherer dann erst im Schadenfall, also in aller Regel deutlich später. Und das führt zu der Besonderheit, dass Versicherer auch viel Kapital ansammeln und daher sehr große Kapitalanleger sind. Hinzu kommt, dass sie auch große Kapitalanleger sind, weil sie ähnlich wie Asset Manager auch in der Lebensversicherung Sparprodukte anbieten.
Versicherer sind ja eigentlich vielleicht die einzige Branche, wo ich etwas erwerbe, aber die Leistung gar nicht haben möchte, oder? Kann man es so fast sagen?
Mir fiele zumindest spontan keine andere Branche ein, wo das der Fall ist.
Stimmt, ich zahle was und will eigentlich die Leistung gar nicht haben. Wobei, ich habe mal gelesen, ich glaube sogar in einem deiner Flashes, man glaubt es ja gar nicht, das heißt ja immer die Versicherung, die zahlen nicht im Fall und dann fragen sie nach und hauen nicht einfach das Geld raus. Das, was an Versicherungsprämien bezahlt wird in der Kfz-Versicherung, das geben die fast zu 100% wieder aus. Stimmt das so?
Also in der Kfz-Versicherung ist das je nach Marktphase durchaus der Fall, ja. Und das können sie sich unter Umständen aus zwei Gründen leisten. Erstens, weil sie eben weil sie große Kapitalanleger sind. Und als große Kapitalanleger sollten sie im Normalfall auch gewisse Kapitalanlageerträge generieren, die dann Verluste aus der Versicherungstechnik ausgleichen können. Hinzu kommt, dass die Kfz-Versicherung auch so ein Einstiegsprodukt ist, das man auch verkauft, um dann andere Produkte verkaufen zu können, so dass man da vielleicht auch in gewissem Grade quersubventioniert.
So ein bisschen wie das Mehl bei Aldi, ne? Das wird dann zum Selbstkostenpreis rausgehauen von der Palette und man hofft, dass der Kunde dann noch ein bisschen was mehr kauft. Ja, viele denken ja bei Versicherern sofort an vielleicht eher langweilige, aber stabile Geschäftsmodelle. Wo siehst du denn hier die größten Stärken, aber auch die Schwächen dieser Branche so erstmal im Allgemeinen?
Gut, ich als Analyst für Versicherungsaktien würde die Geschäftsmodelle jetzt nicht als langweilig beschreiben. Richtig ist aber auf jeden Fall. Kein Problem. Dass Versicherer jetzt keine spektakulären Wachstumsraten anbieten können, wie das vielleicht bei einigen Technologieunternehmen der Fall ist. Die Risiken, die dann versichern, die wachsen ganz grob, so wie die Wirtschaft. In einigen Geschäftsfeldern vielleicht überproportional, in anderen, wie der eben schon erwähnten Kfz-Versicherung, tendenziell aber sogar unterproportional. Und eine Stärke der Branche ist sicher die in den letzten Jahren bewiesene Stabilität der Geschäftsmodelle. die aber auch, denke ich, dadurch begründet ist, dass die großen Versicherer überwiegend inzwischen gut geführt sind. Denn man muss schon sehen, dass man im Versicherungssektor auch gravierende Fehler machen kann als Versicherer. Und zwar sowohl im eigentlichen Versicherungsgeschäft, indem man Risiken falsch einschätzt oder zu viele Risiken einer bestimmten Art zeichnet, als auch in der Kapitalanlage. Und unter Umständen merkt man, dass man Fehler gemacht hat, erst mit ganz erheblicher Zeitverzögerung, was man sicherlich als eine Schwäche in dem Sektor ansehen kann, ein Risiko aus Perspektive von Investoren. Und im Ergebnis ist es schon auch so, dass es sehr große Unterschiede in der langfristigen Performance von Versicherungsaktien gibt. Und generell eine Stärke des Sektors aus Aktionärssicht, die in den letzten Jahren immer stärker zum Tragen gekommen ist, besteht darin, dass hohe ausschüttbare Gewinne produziert werden und dass es so möglich ist, eine Equity-Story, um attraktive und überwiegend steigende Dividenden dem Kapitalmarkt zu präsentieren.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Risiken managen. Das ist ja ein wichtiges oder das Hauptthema einer Versicherung. Wir haben ja jetzt Klimarisiken, Naturkatastrophen, die werden immer häufiger und verursachen auch durchaus Milliardenschäden. Wir hatten ja jetzt vor kurzem die Waldbrände da in Los Angeles, da sind ja ganze Wohnviertel vernichtet worden. Wie beeinflussen denn solche externen Faktoren die Versicherer und wie gehen sie mit diesen Situationen um? Das kann man ja nicht berechnen, oder?
Doch, in gewissem Grade kann man das berechnen und das ist natürlich eine spannende Frage, die mir jetzt relativ häufig gestellt wird, was ja auch nicht verwundert, weil das Thema Klimarisiken oder Klimawandel in den Medien außerordentlich präsent ist. Generell ist es natürlich richtig, dass Naturkatastrophen wie Waldbrände, von dir eben erwähnt, wie Stürme, Extremniederschläge oder auch Erdbeben zu ganz dramatischen Sachschäden führen können, die auch überwiegend versicherbar sind. Also ein großer Teil der Schäden, die dann bei den Waldbränden in Kalifornien verursacht worden sind, wird sicherlich versichert sein. Und wichtig zu wissen ist erstmal, dass wenn es zu so großen Naturkatastrophen kommt, dann sind häufig die Rückversicherer, nicht die Erstversicherer, überproportional betroffen. Einfach deshalb, weil Erstversicherer diese Art von Risiken zu einem nennenswerten Teil an Rückversicherer weiterreichen. Das hat wesentlich damit zu tun, dass Erstversicherer oftmals relativ lokal engagiert sind. Die können dadurch diese Risiken eher schlecht diversifizieren, während die Rückversicherer fast schon zwingend global agieren müssen, weil ihre Aufgabe gerade darin besteht, also derartige Großrisiken zu diversifizieren und damit quasi überhaupt erst versicherbar zu machen. Und man kann sagen, darin besteht die volkswirtschaftliche Funktion von Rückversicherern. Nun ist es, wie du schon angedeutet hast, tatsächlich so, dass es immer mehr versicherte Schäden durch Naturkatastrophen gibt. Dafür gibt es jetzt allerdings viele Gründe. Also auf der einen Seite natürlich Wachstum und wenn Wachstum führt auch dazu, dass mehr versichert wird. Dann wichtig auch eine Akkumulation von versicherten Risiken in besonders exponierten Regionen. Da gibt es nicht nur eine, aber die prominenteste ist Florida, wo es einerseits große Hurricane-Risiken gibt. Das ist für die Versicherungsindustrie weltweit das größte Risiko. Und andererseits ist es so, dass dank des ansonsten schönen Wetters viele wohlhabende Menschen in Florida wohnen, sich dort niedergelassen haben, was dazu führt, dass dort sehr viele Risiken zu versichern sind. Und dann spielt neben dieser Akkumulation natürlich auch noch eine Rolle, dass es mehr Naturkatastrophen durch Klimawandel gibt oder erwartet werden. Welcher Anteil der Schäden durch Naturkatastrophen jetzt tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass es mehr Naturkatastrophen gibt und welcher Anteil auf die übrigen Gründe zurückgeht, ist also für mich als Analyst nicht ohne weiteres zu identifizieren. Das kann man dann zwei prominenten Beispielen sehen. Also in Deutschland am prominentesten ist sicherlich die verheerende Flut im Ahrtal vor einigen Jahren. Das war Ergebnis eines Starkniederschlagsereignisses. Und ob solche Ereignisse wirklich häufiger als in der Vergangenheit eintreten, das lässt sich zumindest mal aus den Daten jetzt bislang nicht ablesen. Heißt natürlich nicht, dass das nicht in Zukunft der Fall ist. Aber bislang ist das schwer erkennbar. Und was die Hurricanes im Golf von Mexiko betrifft oder neuerdings teilweise auch Golf von Amerika genannt, da ist es so, dass es sehr langfristige Daten gibt, aus denen kann man sehr, sehr klar sehen, dass sich mehr Hurricanes über dem Golf bilden. Was man allerdings nicht in den Daten sehen kann, ist, dass mehr Hurricanes auf Land treffen. Und das ist eigentlich das Risiko für die Versicherungsindustrie, denn nur dann werden ganz große Schäden verursacht. Ja, wie dem auch sei, entscheidend für die Versicherungsindustrie ist, dass man erstmal sagen kann, wenn es mehr Risiken gibt, dann gibt es auch mehr Nachfrage. Es ist also insofern erstmal eine Wachstumschance. Ein Problem für die Versicherer tritt nur dann ein, wenn sie diese Risiken falsch einschätzen, nicht richtig kalkulieren und dann möglicherweise zu einem zu geringen Preis versichert haben. Tatsache ist aber, dass man bei vielen dieser Risiken, nicht bei allen, aber bei vielen doch inzwischen eine lange Historie hat und die einigermaßen gut einschätzen kann. Das führt sogar dazu, dass einige dieser Risiken inzwischen in den Kapitalmarkt transferiert werden können. So, selbst wenn man sich jetzt aber mal als Versicherungsindustrie verschätzt, dann ist es immer noch so, dass man die Fehler einigermaßen schnell korrigieren kann. Denn Versicherungsverträge können jedes Jahr angepasst werden, neu verhandelt werden. Das heißt, die Versicherer können quasi relativ kurzfristig nachjustieren, wenn sie Risiken falsch eingeschätzt haben. Also was ich an dieser Stelle sagen würde, ist, Klimawandel wäre kein rationaler Grund dafür, Versicherungsaktien zu meiden.
Jetzt analysierst du ja diese Unternehmen und wenn man Aktienunternehmen analysiert, dann sind ja unter anderem Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Free Cash Flow oder Eigenkapitalrendite bei vielen Aktien wichtig, die ich mir als Analyst anschauen kann. Nach welchen Kriterien analysierst du denn deine Versicherungswerte? Gibt es hier auch wieder spezielle Kennzahlen, die du beachtest?
Ja, es ist schon so, dass also auch was das betrifft, Versicherungsunternehmen in gewissem Grade speziell sind. Was bei normalen Unternehmen Umsatz ist, nennt sich bei Versicherungsunternehmen Beitragseinnahmen oder neuerdings Versicherungsumsatz. So oder so ist das aber bestenfalls auf Ebene einzelner Segmente eine aussagekräftige Kennzahl. Sowas wie operative Ergebnisse und Nettogewinne sind dagegen wichtige Kennzahlen wie bei anderen Unternehmen. Und die Größen, in denen Versicherer typischerweise auch ihre Ziele formulieren und die damit auch für mich als Analyst wichtig sind. Darüber hinaus gibt es versicherungsspezifische Kennzahlen, die eine große Rolle spielen. In der Schadenunfallversicherung die wichtigste ist die sogenannte Combined Ratio oder auf Deutsch Schadenkostenquote. Die setzt Schäden und Kosten ins Verhältnis zum Versicherungsumsatz. Und hier gilt demgemäß, je niedriger, desto besser. Eine Kennzahl von 100% bedeutet, dass die Prämien komplett aufgezehrt werden durch Schäden und Kosten. Insofern wünscht man sich hier gegenwärtig, würde man sagen, eine Kennzahl in der Größenordnung von 90%. Hängt von dem Geschäft des einzelnen Versicherers ab. Bei einer Lebensversicherung wird es dann nochmal ein bisschen komplizierter. Da haben wir ja sehr, sehr langfristige Verträge, die auch bereits einen Wert haben. Und dieser Wert des Bestandsgeschäfts ist eine wichtige Kennzahl in der Lebensversicherung, die Versicherer also auch regelmäßig publizieren. Die Veränderung dieses Werts des Bestandsgeschäfts und die Profitabilität des Neugeschäfts, das misst man mit der Neugeschäftsmarge. Ja, das sind Kennzahlen, die in der Lebensversicherung eine wichtige Rolle spielen, die aber einigermaßen kompliziert sind.
Deswegen hat man ja Spezialisten wie dich, die dir sowas auseinanderdröseln können. Jetzt hattest du zu eingangs schon gesagt, Versicherungsunternehmen sind ja auch Kapitalsammelstellen. Also die halten, sagen wir mal so, Geld vorrätig, um es im Schadensfall dann auszahlen zu können. Und deswegen sind die ja auch sehr stark abhängig vom aktuellen Zinsgefüge. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren zuerst extrem fallende Zinsen, dann sind sie gestiegen, jetzt sinken sie wieder. Jetzt ist ja die Frage, wohin geht's? Europa hat vielleicht eine andere Entwicklung als den USA. Wie wirkt die aktuelle Entwicklung auf die Branche? Also wie ist jetzt aktuell das Zinsgefüge und die Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen?
Ja, vielleicht vorab, also was wichtig ist zu sehen, ist, dass die lange Zeit extrem niedrigen, und hier liegt die Betonung wirklich auf extrem niedrigen Zinsen, die waren klar negativ für Versicherer. Zum einen, weil sie große Kapitalanleger sind, die überwiegend in Anleihen investieren, aber dann vor allen Dingen auch noch deshalb, weil sie in der Lebensversicherung auch noch sowas wie Zinsgarantien geben. Und diese Garantien waren natürlich schwer einzuhalten in einem Umfeld, in dem es eben in manchen Regionen praktisch gar keine, in Extremfällen sogar negative Zinsen gab für sichere Anleihen. Also dass also der Zinsanstieg, den wir ab 2002 gesehen haben, für den Sektor ganz klar positiv war. Nur dass die Zinsen jetzt wieder gefallen sind, würde ich als leicht negativ bezeichnen. Aber mit dem gegenwärtigen Niveau kommt die Industrie gut klar. Die Wiederanlagerendite, die ist wahrscheinlich bei fast allen Versicherern aktuell immer noch höher als die Zinsen der Anleihen, die jetzt jeweils auslaufen, sodass für die Versicherer die durchschnittliche Verzinsung des Anleiheportfolios selbst dann noch hochgehen wird dieses Jahr, wenn die Zinsen wie jetzt zuletzt fallen oder gefallen sind. Tatsächlich profitiert der Sektor weiter von höheren laufenden Zinserträgen aufgrund der noch steigenden Wiederanlagerendite, die sich einfach daraus erklärt, dass der Sektor langfristig investiert, sodass jetzt immer noch Papiere auslaufen, die extrem niedrig verzinst waren.
Jetzt ist ja ein weiteres marktbeherrschendes Thema zurzeit die Zölle, die erratische Zollpolitik von Donald Trump ist ja wie ein Lichtschalter, an, aus und so weiter. Und viele exportorientierte Unternehmen, die leiden ja gegebenenfalls auch gerade unter, vor allem unter dieser Unsicherheit. Sie wissen nicht, ist jetzt, sollen sie exportieren oder sollen sie es woanders hin exportieren und so weiter. Jetzt hast du schon gesagt, Versicherungsunternehmen produzieren ja keine haptischen Güter. Ist das ein Thema für die überhaupt oder kann man sagen, bumm, die Versicherungsbranche kann jetzt ihre Stärken ausspielen, weil die haben ja keine Zollproblematik?
Na, ich sag mal ja und nein. Also generell ist es so, Versicherungsgeschäft ist ein lokales Geschäft. Das ist schon mal ein Vorteil angesichts der Zollproblematik. Ja, Risikoträger sind typischerweise lokale Unternehmen, sodass sie von Zöllen direkt nicht betroffen sind. Daher ist es auch schon so, wenn man uns die Kursverläufe anschaut, dass die Versicherer sich nach Ankündigung der sogenannten reziproken Zölle durch Präsident Trump als vergleichsweise sichere Häfen erwiesen haben. Was man aber natürlich schon sehen muss, ist, dass die Versicherer große Kapitalanleger sind und die erratische Zollpolitik hat ja auch nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Kapitalmärkte gehabt und wird es potenziell auch in Zukunft haben. Und das hat dann natürlich wieder indirekt Auswirkungen auf die Versicherer. Jetzt ist es so, dass die Versicherer relativ wenig in Aktien investieren, überwiegend in Anleihen. Deshalb dürfte sich die Belastung bislang in Grenzen halten. Grundsätzlich ist es aber für den Sektor schon wichtig, dass es sowas wie Finanzstabilität gibt, einfach deshalb, weil sie so große Kapitalanleger sind. Insofern gibt es also indirekte Auswirkungen dieser Zollpolitik durchaus.
Jetzt sieht es ja eher danach aus, dass die langfristigen Zinsen ja steigen oder hoch bleiben, auch weil sowohl USA als auch Europa sich hoch verschulden werden. Jetzt sieht man ja schon, die 10-jährigen Zinsen sind recht hoch. Das ist ja eigentlich dann eine gute Situation für die Versicherer, die das Geld dann langfristig anlegen, oder?
Ja, also höhere Zinsen sind sehr positiv, wenn wir von sehr niedrigem Zinsniveau kommen. Ob das Zinsniveau jetzt bei 4 oder 5% liegt, macht dann doch wahrscheinlich einen deutlich geringeren Unterschied. Und zwar deshalb, weil man auf der einen Seite in der Lebensversicherung, wo man Sparprodukte hat und diese Zinsen zu einem großen Teil an die Versicherten weitergibt, wird das die Profitabilität nicht mehr wesentlich beeinflussen. Und in der Schadenunfallversicherung ist es natürlich im ersten Augenblick auch schön, höhere laufende Kapitalanlageerträge zu haben. Aber das ist auch ein wettbewerbsintensiver Markt. Und ein wettbewerbsintensiver Markt impliziert auch, dass wenn man sehr hohe Gewinne macht, dass die wahrscheinlich in gewissem Grade wegkonkurriert werden durch niedrigere Preise.
Für viele Anleger, die in Versicherungsaktien investieren, ist ja traditionell ein wichtiges Argument Dividenden. Und in der Regel war es ja immer so, dass Versicherer sehr zuverlässige Dividendenzahler sind. Wie sieht es denn da aktuell aus? Haben die jetzt immer noch die Spendierhosen an?
Ja, ich würde sagen, das ist definitiv der Fall. Zahlreiche Versicherer haben sowohl 2024, also für das Jahr 2024, als auch im Jahr davor, 2023, kräftige Dividendenerhöhungen vorgenommen. Dividendenerhöhungen auch stärker durchgeführt, als der Gewinn gestiegen ist. Das heißt, die Ausschüttungsquote ist gestiegen. Üblich sind inzwischen im europäischen Versicherungssektor Ausschüttungen und dazu würde ich jetzt auch Aktienrückkäufe rechnen. Was aus der Sicht des Versicherers macht es keinen großen Unterschied, ob ich einen Gewinn als Aktienrückkauf oder als Dividende ausschütte. In der Größenordnung von 60-75%. Also das heißt, bis zu 3/4 des Jahresgewinns werden auch tatsächlich ausgeschüttet. So, das können die Versicherer sich leisten aus mehreren Gründen. Erstens, weil sie eine sehr gute Kapitalausstattung haben. Die misst man in dem Sektor typischerweise mit der sogenannten Solvabilitätsquote. Die liegt bei fast allen Versicherern oberhalb von 200%. Und das bedeutet, dass sie mehr als doppelt so hoch ist wie regulatorisch gefordert. Das heißt natürlich nicht, dass man sie auf das regulatorische Minimum abbauen kann. Das würde der Kapitalmarkt definitiv nicht tolerieren. Aber diese Zahl signalisiert schon, dass die Kapitalausstattung sehr gut ist. Dann kommt hinzu, dass der Versicherungssektor inzwischen weniger kapitalintensive Produkte anbietet, speziell in der Lebensversicherung, sodass Wachstum auch nicht besonders kapitalintensiv ist. Und das führt halt in der Summe dazu, dass man sehr große Teile der Gewinne auch relativ problemlos ausschütten kann. Und in den letzten Jahren war es so, dass gerade die Rückversicherer extrem profitabel waren. Die haben große Teile der Gewinne, die sie ökonomisch betrachtet in den letzten Jahren erzielt haben, in der Gewinn- und Verlustrechnung in Anführungsstrichen noch gar nicht gezeigt, sondern über Rückstellungen quasi in der Bilanz zwischengespeichert. Und das dient dem Zweck, den Gewinnausweis zu stabilisieren und impliziert auch, dass die hohe Ausschüttungen auch in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich leisten können, selbst dann, wenn die Gewinnniveaus ökonomisch betrachtet nicht mehr stark steigen und auch selbst dann, wenn mal zum Beispiel die Katastrophenschadenentwicklung das Gewinnniveau drückt. Also in der Summe kann man sicherlich sagen, dass der Versicherungssektor aus Sicht von Dividendeninvestoren weiter sehr attraktiv ist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Versicherer quasi zusagen, die Dividenden unter fast keinen Umständen auch zu senken.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Versicherungsunternehmen an sich, Lebensversicherer, Rückversicherer, Sachversicherer. Gibt es da bestimmte Branchen, die du bevorzugen würdest, die aus deiner Sicht langfristig das größte Potenzial für Anleger bieten?
Ich würde sagen, nach Subsektor lässt sich eher schwer differenzieren, da die meisten Versicherer mindestens Lebens- und Schadenunfallversicherer sind, einige zusätzlich auch Asset Manager und das entweder auf der Erstversicherungsseite oder auf der Rückversicherungsseite. Und unter Umständen sind manche Versicherer auch beides. Münchner Rück zum Beispiel ist sowohl Erst- als auch Rückversicherer. So dass ich sagen würde, es kommt hier aus Perspektive des Investors nicht so sehr auf den Subsektor an, sondern auf die Qualität des Versicherers.
Das führt mich dann auch zur Abschlussfrage. Wenn ich mich jetzt als Anleger, der ja noch anfängt, ein Depot zusammenzustellen für Versicherungsaktien als Investment interessiere, gibt es da ein paar Stichpunkte, die du vielleicht nennen kannst? Worauf sollte ich achten? Hast du Tipps für so ein Einstiegsportfolio? Weil zunächst mal würde ich ja als Quintessenz ziehen, Versicherungsaktien in Depot macht auf jeden Fall Sinn. Sie stabilisieren und ich habe den Dividendenertrag.
Ja, das ist soweit erstmal plausibel. Und im Übrigen denke ich, dass es für ein langfristig ausgerichtetes Einstiegsportfolio empfehlenswert ist, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die eine gute Qualität haben. So, woran kann man das erkennen? Das ist natürlich nicht so einfach. Aber ein wichtiger Indikator ist schon der langfristige Track Record. Es kommt bei Versicherern darauf an, die großen Fehler zu vermeiden. Dazu braucht man das richtige, gutes Management. Und tatsächlich kann man hier schon sagen, dass Versicherungen ein Sektor sind, in dem Deutschland oder der DAX tatsächlich Weltklasseunternehmen anzubieten hat. Also das wäre sicherlich ein guter Startpunkt.
Versuche ich mal unsere Erkenntnisse, die ja sehr weitreichend waren, zum heutigen Thema mal zusammenzufassen. Versicherungsaktien sind durchaus eine spezielle Gattung. Wir brauchen auch Spezialisten wie dich, Thorsten, die die Möglichkeit haben, diese Unternehmen detailliert zu durchleuchten. Und wichtig ist eben, wenn ich in Versicherungswerte investiere, mir dann wirklich auch die solidesten rauszusuchen. Die meisten sind ja schon breit aufgestellt. Der Vorteil ist, ich habe einen gewissen, vielleicht nicht unbedingt Fels in der Brandung, aber sie zeigen auch in Risikoszenarien durchaus eine gewisse Konstanz. Sie haben eine hohe Dividendenausschüttung, die eben bei 60-70% des Gewinns liegt und sie schaffen es auch durch Gewinnverschiebung diese Dividende aufrechtzuerhalten. Sie sind zum Beispiel auch nicht so abhängig jetzt von der Zollproblematik und wichtig, auch wenn man dran denkt, Mensch, die werden doch in Zukunft wahnsinnig viel Geld für Waldbrände, Klimarisiken und Co. ausgeben. Ja, aber Entwarnung, weil diese Unternehmen eben absolute Spezialisten sind und diese Risiken recht gut unter Kontrolle haben. Vielen Dank an dich, Thorsten, für den Einblick in die Welt der Versicherungsaktien.
Danke für die Gelegenheit.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge rund um das Thema Versicherungsaktien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal etwas Neues mit auf den Weg geben zur Gestaltung eures Depots. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich auch hier unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch wieder unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.